Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Yes, herzlich willkommen. Heute schauen wir wieder gemeinsam auf das, was Castrop-Rauxel in dieser Woche besonders bewegt hat. Heute geht es um das Baugebiet am Emscher-Ufer. Das hatte ja schon lange vor dem ersten Spatenstich für die ersten großen Diskussionen gesorgt. Dann gab es Probleme mit der Bodenbeschaffenheit und jetzt herrscht Ernüchterung bei den ersten Bewohnern wegen des Kahlschlags, der da vollzogen wurde. Was da genau los ist, erzählt uns gleich Johannes Wenzel. Dann wird's sportlich und zwar spreche ich mit Lars darüber, was beim FC Castrop-Rauxel los ist. Die sind mitten im Aufstiegsrennen, der Trainer ist zurückgetreten und die fusionieren vielleicht mit Schwerin. Genug Gründe, darüber mal zu sprechen. Und zu guter Letzt hat mein Kollege Tobias Weckenbrock mit Thomas Franta gesprochen. Der ist im Polizeipräsidium Recklinghausen verantwortlich für die Direktion Verkehr und hat den Verkehrsunfallbericht fürs Präsidium und somit auch für Castrop-Rauxel vorgestellt. Tobi stellt ihm Fragen und das hört ihr zum Schluss dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin Tewe Schäfer und das hier ist der Podcast. Jo, jetzt habe ich schon großspurig die Hauptthemen angekündigt, aber wie immer fangen wir natürlich an mit den Kurznachrichten und zuerst geht's um Castrop kocht über. Beim Stadtfest gibt es Veränderungen im Teilnehmerfeld. Die Trattoria Puglia von Nunzio Marcucci wird dieses Jahr nicht dabei sein. Marcucci und seine Trattoria waren über Jahre hinweg ein fester Bestandteil von Castrop kocht über. Da gab's immer Pizza, Pasta aus dem Käseleib und kreative Fleischgerichte. Die Pause begründet Nunzio Marcucci mit der hohen Doppelbelastung. Den Festivalstand und gleichzeitig das regulär geöffnete Restaurant zu managen, das sei personell und organisatorisch kaum noch zu stemmen gewesen. Letztes Jahr hat er es mit einer reduzierten Restaurantkapazität versucht, am Ende war der Aufwand aber einfach zu groß, sagt er. Ein komplett geschlossenes Restaurant mit Biergarten kann man sich aber wirtschaftlich nicht erlauben. Ein endgültiger Abschied von Castrop kocht über soll das allerdings nicht sein. 2026 setzt Nunzio Marcucci und die Trattoria aber aus. Neu im Line-up ist das Dortmunder Restaurant Albero Verde aus der Gartenstadt. Chef Edmond Miftari sagt, er habe ohnehin viele Gäste aus Castrop-Rauxel, Waltrop und Datteln. Das Fest sei jetzt eine gute Gelegenheit, sich in der Restaurant noch breiter zu präsentieren. Geplant sind Antipasti, Grillgemüse, Bruschetta, Pastagerichte, Tagliata, ein zitroniges Dessert, also italienisches Essen, wird man auch in diesem Jahr bei Castrop kocht über bekommen. Pizza ist bei dem Stand allerdings bisher nicht vorgesehen. Ebenfalls neu dabei ist Hof Menken aus Deininghausen, also ein weiterer Castrop-Rauxeler Vertreter. Der Betriebsleiter Jan Menken war in den vergangenen Jahren schon mehrfach angefragt worden, aber weil das Spargelfest auch so ungefähr in der Zeit stattfindet und das sehr viel Arbeit ist, hat er das bisher immer abgesagt. Inzwischen hat man die Abläufe aber nochmal ein bisschen professioneller gemacht und ein bisschen zusätzliches Personal organisiert, sodass Hofbetrieb und Bauernlädchen weiterlaufen können, während Castrop kocht über. Angekündigt sind schon Spargelröllchen und Spargelschnitzel. Ein paar weitere Gerichte dürften noch hinzukommen. Reich werde man bei dem Fest als Gastronom vermutlich nicht, sagt Menken, aber die Werbewirkung sei dann auch nicht zu unterschätzen. Sonnenschein. Dutzende Mieter in Habinghorst haben Post von Gelsenwasser bekommen, vor einigen Tagen. In einem Schreiben wurde eine Sperrung der Trinkwasserversorgung angekündigt. Betroffen waren die Häuser Sonnenschein 48a bis C, Fienefrau 15b und Mausegatt 23a, allesamt in Habinghorst. Hintergrund sind Zahlungsrückstände des Vertragspartners von Gelsenwasser, also des Vermieters dieser Häuser. Laut Gelsenwasser hat er schon ein dreistufiges Mahnverfahren durchlaufen. Nach der dritten Mahnung und einer zusätzlichen Frist bleibt als letztes Mittel noch die Ankündigung einer Versorgungssperre. Die Frist lief erstmal bis zum 18. März. Im Haus 48a wohnen alleine schon 12 Familien, darunter mehrere kleine Kinder. Da war die Sorge unter den Mietern dann entsprechend groß und man hatte schon Angst, dass man auf Dixie-Klos umsteigen muss und irgendwie gar nicht mal Wasser zum Kochen oder zum Duschen hat. In der Vergangenheit gab es in dem Haus schon mehrfach Probleme mit den Vermietern, unter anderem mit der Heizungsanlage. Zuletzt im Februar 2025, als die Heizung für 10 Tage ausfiel. Die zuständige Hausverwaltung, ZBVV, teilte mehreren Mietern dann schriftlich mit, die Rechnungen von Gelsenwasser hätten gar nicht vorgelegen. Man habe sie aber jetzt inzwischen erhalten und werde sie umgehend zahlen. Ein Sprecher sagte dazu, dass aufgrund systemischer Umstellungen es Einschränkungen in der technischen Abwicklung des Zahlungsverkehrs gebe. Die Zahlung sei jetzt veranlasst, die Versorgung mit Wasser sollte gewährleistet bleiben. Adil Tamu, das ist der Stadtteilvereinsvorsitzende von unser Habinghorst e.V., hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach für die Mieter in der Sonnenscheinsiedlung eingesetzt. Zuletzt hat er unter anderem, als die Heizung ausgefallen ist, Heizlüfter und Heizstrahler organisiert, sodass die die Zeit ohne Heizung eben überbrücken können. Und der ist auch diesmal wieder aktiv geworden, hat direkt Stress gemacht und alle seine Kanäle aktiviert. Wir haben auch angefragt und am Ende hat Adil Tamu jetzt bekannt gegeben, dass die Situation gelöst sei. Also das Wasser muss nicht gesperrt werden und die Mieter sind mit einem Schock quasi davongekommen. Unfall. Nach dem schweren Verkehrsunfall vom Samstag, 7. März, auf der Henrichenburger Straße ist nun auch die 79-jährige Beifahrerin gestorben. Das teilt die Polizei Recklinghausen mit. Die Frau erlag am Mittwoch, 11. März, im Krankenhaus ihren Verletzungen. Ihr 78-jähriger Ehemann war gegen 9.55 Uhr zunächst mit dem Auto einer 51-jährigen Castrop-Rauxlerin kollidiert. Anschließend beschleunigte sein Fahrzeug stark, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand sowie gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die 51-jährige Castrop-Rauxlerin blieb unverletzt. Die B235 war zwischen Römerstraße und Lange Straße stundenlang in beide Richtungen gesperrt. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte umfangreich die Spuren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Waldkita. Die geplante Waldkita an der Fördestraße wird später öffnen als ursprünglich vorgesehen. Der angepeilte Start zum 1. August 2026 ist laut der Stadt nicht mehr zu halten. Die Sozialdezernentin Regina Kleff erklärte im Ausschuss für Chancengleichheit und Integration, realistisch wäre nun Ende 27 oder Anfang 2028. Der Bauantrag sei gestellt, eine Genehmigung stehe aber noch aus. Die Waldkita soll als sogenannte Dependance der bestehenden Kita am Wald entstehen. Zunächst soll es eine Gruppe für Kinder über 3 Jahren mit 20 bis 25 Plätzen geben. Perspektivisch können bis zu 40 Plätze entstehen. Das Projekt ist Teil einer größeren Entwicklung auf dem ehemaligen Sportplatz des VfR Rauxel. Dort sollen rund 30 Module aufgestellt werden, unter anderem für Beratungsangebote, Sprachkurse und ein Infopoint sowie temporäre Unterkünfte in Notlagen. Es wäre die erste Waldkita in Castrop-Rauxel. Popcorn. In den Sam's 24-7-Automaten-Kiosk an der Mühlenstraße in der Altstadt ist schon wieder eingebrochen worden. Das ist der dritte Vorfall innerhalb weniger Wochen. Der Betreiber Felix Specht wusste erst noch nichts von der Tat, als unsere Redaktion ihn darauf ansprach. Wie der Polizeisprecher Andreas Lesch mitteilt, schlugen unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag, also den 12. März, gegen 1.30 Uhr die Scheibe eines Automaten ein und entwendeten Elektrogeräte. Gestohlen wurden unter anderem Bluetooth-Boxen und Karaoke-Mikrofone. Schon Ende Januar war der rund um die Uhr geöffnete Kiosk zweimal Ziel von Straftaten geworden. Zunächst wurde ein Greifautomat aufgebrochen, in dem technische Geräte lagen. Wenige Tage später stahlen Täter dann einen 45 Kilogramm schweren Popcornautomaten. Der tauchte nach Hinweisen aus der Bevölkerung wieder auf und die Polizei stellte ihn sicher und traf zwei Tatverdächtige an. Ob es einen Zusammenhang zwischen allen drei Taten gibt, ist bislang noch nicht offiziell klar. Klar ist aber, dass der Kiosk dauerhaft videoüberwacht wird. Nach dem aktuellen Einbruch veröffentlichte Felix Specht schon wieder Aufnahmen auf Facebook in der Hoffnung auf Hinweise. Zu sehen ist unter anderem ein vermummter Mann, der mit einer Wasserpumpenzange die Scheibe einschlägt und mehrere Kartons entnimmt. Später greifen zwei weitere Mal ein anderer Mann durch die geschädigte Scheibe und nimmt jeweils ein Päckchen an sich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der kostenlosen Nummer 0800 236 1111. Waren das 4 Einsen? Es sind 4 Einsen. Gut, das waren die Kurznachrichten. Das war eine kleine Auswahl. In dieser Woche ist eigentlich ganz schön viel passiert. Wenn ihr alles wissen und lesen wollt, dann schaut einfach bei rohnachrichten.de/castrop mal rein. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt machen wir weiter mit den Hauptthemen. Erstmal geht's ums Baugebiet Emscherufer. Das Baugebiet am Emscherufer ist eines der wichtigsten, die wir gerade in Castrop-Rauxel haben. Da entsteht nämlich Wohnraum für ganz viele Menschen, die auf der Suche waren. Und dann gab es erst Ärger mit einer alten Eiche, um die dann herum geplant werden musste. Dann war mit der Bodenbeschaffenheit nicht alles so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Jetzt sind da aber die ersten Leute schon eingezogen und trotzdem gibt es weiter einige Probleme, auch von den Anwohnern. Und darüber hat Johannes Wenzel recherchiert. Hallo Johannes.
Hi Tewe, grüß dich.
Wen hast du getroffen aus dem Baugebiet Emscherufer und was ist da los?
Ich habe mich mit Lisa Dick getroffen. Das ist quasi die Anwohnerin erster Stunde, weil sie auch tatsächlich mit ihrem Mann Viktor als allererste da eingezogen ist in ein Haus. Und ja, die sind ein kleines bisschen irritiert, weil in den vergangenen Monaten hat es massive Rodungsarbeiten gegeben am Emscher Ufer. Das sind die Vorbereitungen für die Renaturierung. Und Lisa Dick hat sich jetzt halt ja ein bisschen besorgt gezeigt, weil da, wo vorher quasi grün war, direkt vor ihrem Garten und alles halt irgendwie dicht, und da hat sie in den vergangenen Monaten auch Eichhörnchen, Rehe und viele andere Tiere gesehen und eigentlich genau dieses ja Renaturierungsding schon so ein bisschen spüren können, dass man da halt irgendwie so mitten in der Natur schon fast war. Ja, alles weg. Jetzt kann man direkt aufs andere Ufer gucken und ja, liegt halt auf eine Baustelle.
Was sind denn die Gründe für diese großen Rückschnitte?
Ja, die Gründe, da habe ich nämlich dann im Anschluss natürlich auch bei der Emscher Genossenschaft nachgefragt und Sprecher Elias Abawi, der hat halt auch nochmal erklärt, dass natürlich da irgendwie Platz gemacht werden muss. Ist ja auch nur logisch, dass dann eben erstmal irgendwie da der Raum geschaffen werden muss, dass die Fahrzeuge da überhaupt hinkommen, dass die Bauarbeiter da Platz haben, um eben die Arbeiten am Flussbett vornehmen zu können. Und im Grunde genommen scheint das Ganze halt ein Stück weit auch auf einem Missverständnis gefußt zu sein.
Welche Art von Missverständnis meinst du?
Es sollte eine Veranstaltung, eine Infoveranstaltung geben im Januar 2026. Und die wurde schon im vergangenen Jahr angekündigt, aber da hatte dann Lisa Dick erstmal nichts von gehört und war ein bisschen irritiert und dachte sich, gut, ich hätte halt einfach irgendwie viele Fragen und ich möchte denen ja auch vertrauen und glaube auch, dass die wissen, was sie tun, aber ich will einfach gerne wissen, was sie genau tun.
Okay, also du wohnst da seit noch gar nicht so lange und vor deinem Haus ist eine große Baustelle und dann willst du natürlich wissen, was abgeht, das ist klar.
Genau so. Und jetzt hat aber der Herr Abawi von der Emscher Genossenschaft mir erklärt, dass es wohl so ist, dass diese Veranstaltung halt in den Februar verlegt wurde und eigentlich auch alle betroffenen Anwohner informiert worden seien. Und das auf einem postalischen Weg. Da wären auch wirklich irgendwie um die 90 bis 100 Leute da gewesen. Das war im Agora Kulturzentrum in Ikan. Und hat aber halt auch um Entschuldigung gebeten und gesagt, dass es natürlich auch sein kann, dass da mal ein Haushalt irgendwie durchgerutscht ist. Gleichzeitig hat aber Lisa Dick mir auch erklärt, dass sie im Austausch mit den anderen Leuten, die teilweise schon eingezogen sind oder dabei sind, es zu tun im Neubaugebiet, auch im Austausch steht. Und da war auch nicht irgendwie die Rede davon, dass es diese Infoveranstaltung gegeben hat. Also da scheint halt irgendwie irgendein Kommunikationsweg nicht richtig geklappt zu haben. Und gleichzeitig sind aber quasi viele von den Antworten, die mir jetzt der Herr Abawi geben konnte, auch genau die, die sich Lisa Dick gewünscht hätte.
Was ist denn jetzt das konkrete Problem, das die Familie da hat?
Also erstmal alles jetzt bezogen auf das Thema Renaturierung. Du hast vorher diesen großen grünen Streifen vor dir und der ist direkt vom Garten und dann haben die natürlich auch sich genau deswegen oder auch deswegen dafür entschieden, halt dahin zu ziehen. Es gibt grundsätzlich strenge Naturschutzauflagen für das gesamte Neubaugebiet, heißt zum Beispiel, dass in jedem Haus oder an jedem Haus muss entweder ein Fledermausquartier angebracht werden oder eine Vogelbrutstelle, also wirklich Naturschutz wird da ganz groß geschrieben und Lisa Dick und die übrigen Anwohner, die sind das ja auch, ja, die sind dem ja grundsätzlich total positiv gestimmt, sonst hätten sie sich ja jetzt auch nicht da entschieden für hinzuziehen. Nur wenn dann halt auf einmal dieser ganze Grünstreifen platt ist, wo du in den vergangenen Monaten irgendwie die halbe Tierwelt von Castrop-Rauxel hast rumrennen haben, ja, dann fragst du dich natürlich, okay, was soll das denn jetzt hier eigentlich? Mhm. Also jetzt wird hier bestimmt irgendwie kein Vogel mehr Bock haben zu brüten, wenn auf einmal alles kahl ist. Aber auch da hat mir der Emscher Genossenschafts, das ist aber auch irgendwie so eine kleine Falle. Emscher Genossenschaftssprecher erklärt, dass es eben auch vorher nochmal so eine ökologische Überprüfung gab und dass sie sich da halt nochmal einzelne Bäume angeguckt haben und es zum Beispiel auch im Rahmen dieser gesamten Emscher Renaturierung auch an anderen Orten und in anderen Städten dann Bäume gab, die dann zum Beispiel nicht gefällt worden sind, weil da halt dann eine seltene Vogel- oder Fledermausart drin zu finden war.
Das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis das wieder nachgewachsen ist, ne?
Ja. Also da reden wir jetzt über so einen Zeitraum von 7 bis 10 Jahren.
Ui, okay.
Ja. Aber das ist halt auch nur so ein Teilaspekt. Also das Thema ist dann tatsächlich nochmal größer.
Also über das Baugebiet hinaus reicht diese Kritik auch. Willst du darauf hinaus?
Ach so, nee, tatsächlich nicht. Aber es hat halt neben diesem Naturschutzaspekt, gibt es da halt einfach nochmal so ein weiteres Fragezeichen bei Lisa Dick, ihrem Mann, und tatsächlich dann wohl auch bei einigen weiteren Anwohnern des Neubaugebiets. Und zwar gibt es da halt einen Bereich, unmittelbar vor dem Grundstück von der Familie Dick, ist es halt so, dass da eben auch jetzt die Bäume da gerodet worden sind. Dieser Blick ist jetzt frei und dieser Bereich, der ist eigentlich gesperrt und da gibt es auch ein Tor vor und da gibt es ein Schild, das darauf hinweist, ne, dass das halt erstmal sowieso gefährlich ist, wenn man da unterwegs ist, und zweitens sollen da halt eben auch dann aber die Bauarbeiten stattfinden, und das würden wohl regelmäßig Leute ignorieren. Mhm. Und jetzt ist es natürlich irgendwie durch dieses fehlende Dickicht, dadurch, dass jetzt irgendwie das ganze Gestrüpp da weg ist, dadurch, dass da jetzt gar nichts mehr an Grün ist, so, dass die da langlaufen im Zweifelsfalle, weil sie mit ihrem Hund spazieren gehen wollen und das Tor dann irgendwie egal ist. Ja, und dann gucken die halt direkt bei den Dicks ins Wohnzimmer.
Okay, na, ja, das ist natürlich nicht geil. Dann musst du wahrscheinlich die Rollläden runter machen tagsüber, aber vor allem abends eigentlich.
Genau.
Wenn es drinnen heller ist als draußen. Und eigentlich will man ja gerade da in die Natur reingucken. Stattdessen schauen Leute von draußen rein.
Genau. Und das ist ja jetzt dann quasi auch einfach so ein krasser Cut im Vergleich zu dem, wie es jetzt halt vorher die ganze Zeit gewesen ist. Also du hast dich dafür entschieden, da hinzuziehen, in dem Wissen, dass es hier irgendwie auch ganz viel um Naturschutz geht. Hast das Gefühl, du lebst auch da schon so ein bisschen so von Natur umgeben und fühlst dich eigentlich pudelwohl. Und jetzt ist da erstmal alles nackig und Baustelle und dann rennen da auch noch irgendwelche Fremden rum und sehen dir zu, wie du gerade in der irgendwie am Esstisch sitzt.
Aber war das nicht klar, dass das so kommt, wenn du da einziehst und da wird erstmal der Fluss noch renaturiert, dass dann da gearbeitet werden muss?
Es kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel. Deswegen habe ich ja schon gesagt, ne, es ist natürlich dann jetzt auch ein bisschen auf diesem Missverständnis, sag ich mal, irgendwie diesem mutmaßlichen Missverständnis aufgrund dieser oder bezüglich dieser Informationsveranstaltung, wo dann vielleicht auch genau solche Dinge geklärt worden wären. Dadurch ist jetzt natürlich irgendwie dieser Frust erstmal aufgekommen, und gleichzeitig ist es aber natürlich dann auch nochmal so, dass das eine eben, okay, Arbeiten und Renaturierung und hast du nicht gesehen, das ist klar, aber auf der anderen Seite ist dann eben nochmal dieses Unwohlsein, wenn da auf einmal irgendwelche Fremden rumrennen, weil sie natürlich jetzt nicht den immer zwangsläufig ansehen kann. Okay, ist das jetzt einer von der Emscher Genossenschaft? Sind das jetzt Bauarbeiter? Oder ist das jetzt gerade irgendwie einfach nur irgendein Fremder, der sich da umsieht? Ja, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das, also der das
Zutritt,
Ding.
Der Zutritt ist verboten und es gibt auch ein Tor, aber das ist nicht abgeschlossen.
Genau, das steht offen. Und da gab es halt vorher noch irgendwie Bauzäune, die den Bereich halt so ein bisschen noch abgegrenzt haben. Die wurden jetzt teilweise entfernt, aber teilweise liegen die auch auf dem Boden einfach da an der Stelle vor. Und ja, das ist dann halt alles irgendwie so eine Gesamtsituation, die halt einige Fragezeichen hinterlässt. Ne? Lisa Dick hat halt auch betont, dass grundsätzlich sie sich da halt pudelwohl fühlt so und dass sie jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt kompletter, also die möchte jetzt niemanden ans Bein pinkeln oder so, aber sie möchte halt gerne wissen so, ey, was geht hier vor sich, und da scheint es dann halt irgendwie Schwierigkeiten im Austausch gegeben zu haben. Ich soll aber auch an der Stelle ganz liebe Grüße ausrichten, Teve. Und zwar hat mir die Lisa erzählt, dass sie begeisterte Podcast-Hörerin ist.
Ah.
Und sie hätte mal
bei einem anderen... Gerade wenn der Schäfer moderiert.
Dann ja, ist so ist es nämlich. Bei anderer Gelegenheit hatte sie wohl dich mal auf einem Termin irgendwie getroffen und konnte dich aber erst nicht zuordnen. Und als du dich dann aber irgendwie vorgestellt hättest oder wer anders dich kurz vorgestellt hätte und gesagt hätte, das ist der Herr Schäfer von den Ruhrnachrichten, da hätte sie wohl so, ach so, ja, aus dem Podcast. Also zumindest sie konnte sich da sehr bildlich dran erinnern.
Ja, doch, doch, ja. Aber
da war was?
Vielleicht war das Einschulung oder so?
Kann sein, ja, doch.
Ich glaube nicht eigentlich. Ich weiß, dass mich mal jemand angesprochen hat, aber...
Könnte echt sein mit der Einschulung. Also sie hätte, glaube ich, irgendwas deswegen so gesagt. Also ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt für ein Termin war, aber da klingelt irgendwas jetzt auch.
Ah, sehr gut. Okay, Grüße. Grüße an alle Stammhörer übrigens. Das freut uns immer sehr, wenn wir Feedback bekommen.
Auf jeden Fall.
Johannes, noch irgendwas zum Emscherufer?
Ich werde jetzt wieder in die Redaktion gehen und dann ganz fleißig bis zur nächsten Folge üben, wie man Emscher Genossenschaftssprecher richtig ausspricht.
Alles klar. Bis dann, Junge. Tschüss. Ciao. Fusionspläne, Aufstiegsrennen und jetzt auch noch ein Trainerwechsel. Lars Biermann ist bei mir zu Gast und wir sprechen über den FC Castrop-Rauxel. Hallo Lars.
Hi Teve, grüß dich.
Was zur Hölle ist in diesem Verein gerade los?
Ja, Trainerwechsel muss ich dich ja schon wieder ein bisschen einfangen. Gewechselt wurde ja erstmal gar nicht, sondern es ist ja nur, Tino Westphal ist ja zurückgetreten, um das jetzt mal vorwegzunehmen. Genau, das ist die News, die ganz neu ist. Also Trainer Tino Westphal ist eben kein Trainer mehr beim FC Castrop-Rauxel, sondern wechselt zum FC Schalke 04. Also alle Fans müssen sich jetzt nicht ganz aufgeregt sein. Miro Muslic ist immer noch Trainer bei Schalke.
Ich wollte schon sagen, sehen wir den demnächst an der Seitenlinie.
Nee, Tino wird Trainer der zweiten Frauenmannschaft der Schalker in der Landesliga und hat dafür jetzt sein Traineramt in der Bezirksliga beim FC Castrop-Rauxel niedergelegt und weitermachen seine bisherigen Trainerkollegen Zuhi Alali und Bastian Niebert, mit denen er das bisher so zu dritt gewuppt hat.
Mitten in der Saison so ein Wechsel, wie kommt das beim FC an?
Das kommt beim FC eigentlich ganz gut an. Also da gibt es jetzt nichts, keinen, der sich aufregt oder sagt, das ist ja eine ganz, ganz große Katastrophe hier. FC-Boss Uwe Blase hat Tino Westphal sogar dazu geraten und hat ihm gesagt, Tino, wenn du diese Chance hast, beim FC Schalke Trainer zu werden, wenn das dein Traum ist, dann nimm das wahr, wer weiß, ob die irgendwann nochmal wiederkommt, und hat ihn darin bestärkt, das Ganze zu machen. Also kein Drama, kein böses Blut, sondern ganz viel Liebe.
Kannst du kurz beschreiben, in welcher Situation dieser Verein sich gerade befindet? Also die erste Mannschaft vor allem?
Ja, der FC ist gerade so ein bisschen der große Jäger in der Bezirksliga 10. Es waren mal 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer SV Westrich als Tabellenzweiter. Stand heute, was haben wir? 10. März, sind es nur noch 6 Punkte. Also man hat schon 9 Punkte weggeknabbert an diesem Rückstand und man ist auf großer Aufholjagd auf den SV Westrich, auf diesen einen sicheren Aufstiegsplatz innerhalb dieser Liga. Man spielt noch direkt gegen den SV Westrich, also wenn man da einen Sieg einplanen würde, wären es nur noch 3 Punkte. Das heißt, Westrich dürfte nur noch einmal ausrutschen, dann wären sie schon mal punktgleich. Ja, das ist gerade so ein bisschen das sportliche, die sportliche Situation, und natürlich auf der, ich sag mal, politischen Ebene, auf der Vorstandsebene sind wir natürlich immer noch in diesen Fusions-Kooperationsgesprächen mit Schwerin, wo ich ja mit Tobi oder mit dir, weiß ich gar nicht
mit
mehr.
Mit mir, genau.
Mit dir vor ein paar Wochen drüber gesprochen.
Bevor wir darauf nochmal kurz eingehen, wollte ich meinen genialen Übergang, der mir gerade eingefallen ist, droppen, und zwar der Vorsprung des FC, nein, der Vorsprung von, wer ist Tabellenführer?
Westrich.
Westrich ist nicht das Einzige, was weggeknabbert wurde, sondern jetzt auch der Trainer. Wie ist denn Schalke jetzt? Wie ist jetzt Schalke drauf gekommen? Den Mann brauchen wir jetzt sofort, unbedingt.
Tino hat eine gewisse Verbindung zum FC Schalke, hat in der Jugend vor einigen Jahren dort gespielt. Er war ja mal Profi bei Rot-Weiß Oberhausen, als die noch im Profibereich gespielt haben. Mittlerweile spielen sie in der Regionalliga West. Da war Tino Profi. Also nicht bei Schalke, sondern bei Oberhausen. Seine Tochter spielt schon lange auf Schalke. Die 13-jährige Alia, sorry, genau, der Name ist mir kurz entfallen, spielt auf Schalke. Die sieht man auch ganz regelmäßig am Platz beim FC Castrop, auch dann immer in Schalke-Klamotte mit Ball am Zaubern. Dadurch war Tino schon häufiger auf dem Berger Feld unterwegs. Ja, und dann kam man ins Quatschen und hat gemerkt, wir bräuchten noch jemanden für die zweite Frauenmannschaft. Dort übernimmt er jetzt, ja, so ein bisschen so ein Trainerduo bildet er dann mit dem, ich glaube, bisherigen Trainer.
Okay, das ist ja dann schon ein ziemlich professioneller Bereich, ne? Gerade Damenfußball ist ja gerade ziemlich am Kommen in Deutschland. Die Vereine investieren da jetzt ordentlich Geld rein und dann wird das wahrscheinlich auch noch einiges an Cash geben, oder nicht?
Ja, das muss man Tino fragen, was er da bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass er das nicht verraten wird. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr aufstrebendes Business, gerade jetzt auch hier bei unseren Vereinen. Also man kennt ja diese klassischen Frauenfußballvereine, das waren früher Turbine Potsdam, das war mal der FFC Frankfurt und es ist auch noch immer die SGS Essen in der Frauenbundesliga, auch wenn sie wahrscheinlich ihre letzte Saison gerade dort spielen. Sie werden wahrscheinlich absteigen. Aber es wurde dann gerade von diesen etablierten Herren-Profi-Vereinen viel investiert. Man sieht es bei Borussia Dortmund, die mittlerweile in der Regionalliga spielen, haben sich da ja letzte Saison dieses Kopf-an-Kopf-Rennen mit Schalke in der Westfalenliga geboten. die erste Frauenmannschaft von Schalke spielt in der Westfalenliga, die zweite halt einen darunter in der Landesliga, also man ist da auf dem Vormarsch. Und ja, mal ganz ehrlich, wer weiß, wo da die Reise für Tino Westphal noch hingehen kann, ne? Also wenn die erste wirklich die Ambition hat, bis in die Bundesliga durchzumarschieren, so ein Unterbau in der zweiten Liga oder in der Regionalliga ist sicher erstrebenswert. Und wenn mal der Trainer in der ersten fliegt, greift man ja auch gerne mal auf den Trainer der zweiten zurück. Also
hat er dir erklärt, wie er das seinen Spielern beigebracht hat, dass er jetzt nicht mehr da sein wird?
Ja, das hat er ja nicht mir erklärt, sondern dem Kollegen Hermann Klingsieg. Ich glaube, die hatten auch alle sehr gutes oder sehr großes Verständnis dafür, dass das einfach der Traum von Tino ist, da zu trainieren, gerade mit nochmal dieser Verbundenheit mit seiner Tochter, die da schon länger spielt jetzt. Und ich kenne das von Tino, er hat ein großes Herz für den FC Schalke. Wenn ich am Platz war, haben wir uns oft über die Ergebnisse ausgetauscht. Ich meine, dass ich da Fan bin, ist, glaube ich, gar kein Geheimnis mehr. Tobi hat es ja schon ein paar Mal erzählt. Ja, und also Schalke war immer ein Thema bei Tino. Und wenn sich dann diese Chance ergibt, dann haben, glaube ich, auch alle Spieler dafür Verständnis gehabt.
Sehr, sehr schön. Also der Kollege pendelt jetzt regelmäßig nach Gelsenkirchen. Wie geht's denn jetzt in der Saison weiter? Meinst du, die steigen noch auf?
Ja, da bin ich ja immer noch der große Verfechter, der sagt, Obacht SV Westrich, der FC Kassel-Rauxel ist ganz nah in eurem Rückspiegel. Weil wie gesagt, es waren mal 15 Punkte, es sind noch 6. Ja, das direkte Duell wird es zeigen, denke ich mal. Da wird sich einiges entscheiden. Jetzt am Wochenende ist auch großes dann Dortmunder Derby Bosner, Sarajevo Bosner gegen den SV Westrich. Das wird auch schon eine hitzige Partie. Für Bosner werden das ganz wichtige 3 Punkte, um in sicherer in der Liga zu bleiben. Und Westrich will natürlich nicht weiter stolpern, hat zuletzt schwierige Ergebnisse eingefahren. Also du willst wahrscheinlich jetzt eine Prognose vor mir haben, ne? Deswegen würde ich mich festlegen, ja, tun sie. Also FC Kastrop holt den SV Westrich noch ein auch. Und das habe ich auch letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, wenn meine Redakteurskollegen in Dortmund mich dafür mal ärgern, dass ich das sage und die sagen, niemals, der SV Westrich macht das. Aber ich halte die Kassel-Roxler Fahne einfach mal hoch.
Das werden wir sehen. Wenn du von hitzigem Derby sprichst, muss ich gerade an dieses Spiel in Brasilien denken. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, nee. Wo es irgendwie 23 rote Karten gegeben hat, weil es einfach irgendwann so eine Massenschlägerei auf dem Platz gab. Unter anderem Hulk, der brasilianische ehemalige Nationalspieler, der auch beim 7-1 gegen Deutschland auf dem Platz gestanden hat. Auch der ist vom Platz geflogen, so wie alle. Da wurden aber gar keine roten Karten mehr gezückt, sondern im Nachhinein haben alle einfach rot bekommen. Und noch einer mehr, der nicht auf dem Platz war.
Also, man möchte sein normalstes Kreisligaspiel. Ja, aber zum Glück, aktuell hat sich so ein bisschen beruhigt in unseren Kreisligen. Wir haben nicht so viele. Zum Glück. Also wir möchten ja immer keine Gewalt im Exzesse da haben, aber ja, sagt man ja so, ne? Ja,
bleibt leider nicht aus, gelegentlich. Und jetzt mein letztes Thema in dem Zusammenhang ist, wie ist es denn jetzt ausgegangen damit, mit der Fusion? Oder ist das noch im Gange? Steht das fest? Oder
also ich glaube, man wünscht sich, dass das jetzt schnell irgendwie einen Ausgang findet. Allerdings ist das noch voll im Gange. Also das sind immer noch dieselben Prozesse. Da wird alles hin und her geprüft, alles hin und her diskutiert, verhandelt, was man alles machen kann, wie das funktionieren kann. Das ist ja wirklich so ein Turboprozess, den die gerade durchlaufen. Also wenn man die Viktoria Ickern da nochmal zum Vergleich nimmt, die haben sich das erstmal länger angeguckt und haben sich das richtig zurechtgelegt, diese Fusion über Jahre. Und die beiden Vereine machen das jetzt quasi im Schnelldurchlauf, was möglich ist, allerdings halt sehr anstrengend. Und das machen die gerade alles im Hintergrund. Der Kollege Janis Zümoch ist da im ganz, ganz engen Austausch mit beiden Vereinen. Und sobald er was hat, wird man das, glaube ich, ganz schnell bei uns lesen können.
Dafür braucht man allerdings dann ein RN Plus Abo, um das alles lesen zu können. Dafür müsst ihr einfach 1 Euro bezahlen, wenn ihr Neukunde seid. Und dann seid ihr für 6 Monate mit dabei. Auch bis dahin dürfte sich das zwischen Schwerin und FC Kastrop-Rauxel wahrscheinlich geklärt haben. Auf jeden Fall ist bei diesem Verein einiges im Gange jetzt gerade und Lars Biermann hat uns davon erzählt, was da abgeht. Danke dir, Lars.
Sehr gerne.
Im nächsten Segment möchte ich euch mit meinem Kollegen Tobias Weckenbrock und der Polizei alleine lassen. Ich muss euch aber ganz kurz erklären, worum es in diesem Gespräch geht. Tobi hat mit Thomas Franta gesprochen. Der ist im Polizeipräsidium verantwortlich für die Direktion Verkehr. Und jetzt ist der neue Verkehrsunfallbericht der Polizei Recklinghausen, die auch für Castrop-Rauxel zuständig ist, rausgekommen. Und Tobi hat sich das angeguckt und mit Thomas Franta drüber gesprochen. Viel Spaß dabei.
Ich spreche jetzt mit Thomas Franta, der ist Polizist und Sie haben am 11. März und an dem Tag sprechen wir auch die Verkehrsunfallstatistik veröffentlicht. Das macht die Kreispolizeibehörde bzw. alle Polizeien in NRW in der Regel zeitgleich einmal im Jahr. Wir schauen immer aufmerksam rein als Redaktion und betrachten dann natürlich im Speziellen den Bereich Castrop-Rauxel. Was kann man grob sagen, wie hat sich das im Straßenverkehr im Castrop-Rauxel entwickelt?
Ja, also generell muss man für den ganzen zuständigen Bereich natürlich feststellen, dass die Unfallzahlen leicht steigend sind. Das nehmen wir zur Kenntnis und das spornt uns an und motiviert uns, trotz unserer wirklich deutlich gestiegenen Maßnahmen in 2025 da noch eine Schippe draufzulegen. Für Castrop kann man auch sagen, aber es verhält sich eigentlich ähnlich wie mit den anderen Kommunen, zum Beispiel Gladbeck oder Herten, dass wir da eine Zunahme von, ich sag mal, Verkehrsteilnehmern haben, die natürlich auch gefährdet sind, wenn es zu einem Unfall kommt. Also gerade, ich sag mal, im Bereich Seniorinnen und Senioren haben wir da einen Anstieg zu verzeichnen. So ist es aber dann auch im Vergleich mit den anderen Kommunen. Es ist, ich sag mal, ein grundsätzliches Problem, dass wir natürlich eine komplexere Verkehrssituation vorfinden und insbesondere Gruppen, die halt dann auch gefährdeter sind, Seniorinnen, Senioren, Kinder, Jugendliche, die jetzt entweder noch nicht so viel Erfahrung im Straßenverkehr besitzen oder halt auch aufgrund von neuen Mobilitätsformen da auch nicht mehr so sicher sind. Ich spreche jetzt hier explizit auch Pedelecs an, die sich ja insbesondere, ich sag mal, bei älteren Verkehrsteilnehmern einer großen Beliebtheit erfreuen, aber auch im Bereich E-Scooter, wo wir jetzt keine signifikante Feststellung haben auf die Altersgruppe, aber gerade, ich sag mal, bei unserer Zielgruppe Jugendliche oder auch junge Fahrer da sehr beliebt sind und es natürlich auch ungeschützte oder wirklich nur wenig geschützte Verkehrsteilnehmer sind, die dann in einem komplexen Verkehr sich bewegen und dann natürlich auch, wenn es dann zu Unfällen kommt, insbesondere mit Autos, dann auch schwer verletzt werden. Ne?
Bleiben wir mal beim Thema E-Scooter. Ich finde das ein gutes Beispiel. Die sind ja im Sommer 2019 praktisch erst für den Straßenverkehr in Deutschland zugelassen worden. Das heißt eigentlich, dass jüngste zugelassene Verkehrsmittel, das wir, glaube ich, kennen, ne, wenn ich das richtig sehe. Jetzt gab es 15 Verunglückte im Jahr 2015. Das ist so im Gesamtzusammenhang von über 2000 Verkehrsunfällen natürlich nur ein Bruchteil. Aber dennoch sehen wir, dass in Castrop-Rauxel in den vergangenen Jahren immer nur so 5 Verunglückte waren und das mit 15 jetzt im Jahr 2025 damit ja fast eine Verdreifachung im Vergleich zu den Vorjahren. Was bedeutet dann so eine statistische Zahl für die Polizeibehörde? Wie gehen Sie als Verkehrsdirektion damit um?
Also wir haben für unsere Verkehrssicherheitsarbeit jetzt in 2026 gerade in dem Bereich einen deutlichen Schwerpunkt erkannt. Wir werden einen besonderen Fokus auf den Bereich Leichtmobilität legen. Und dazu gehören dann auch insbesondere E-Scooter. Wir haben schon, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, schon insbesondere Ende letzten Jahres festgestellt, dass auf E-Scootern anscheinend die Regeltreue, an der wir wirklich jahrelang und auch jahrzehntelang hart gearbeitet haben, irgendwie nicht mehr vorzufinden ist. Also auch meine Kolleginnen und Kollegen nehmen vermehrt wahr, dass gerade mit dieser Mobilitätsform, so jung sie auch ist, dann anscheinend vermutet wird, dass man sich an gewisse Verkehrsregeln mit dem Medium nicht mehr halten muss. Und deswegen werden wir da gerade jetzt für dieses Jahr, ich sag mal, während den Anfängen wäre jetzt wahrscheinlich etwas übertrieben dargestellt, weil wir haben ja schon die Verunglückten, aber wir wollen durch unseren Fokus auf diesen Bereich und auf diese Mobilitätsform dann Schlimmeres verhindern.
Jetzt könnte man ja fast sagen, es gibt ja aber auch gar keinen Führerschein für diese Fahrzeuge. Ich meine, Schüler machen an Grundschulen in der Regel ja ein Fahrradtraining in den dritten oder vierten Klassen. um darauf vorbereitet zu werden, wenn sie mit dem Fahrrad allein sich im Straßenverkehr fortbewegen. Für E-Scooter ist sowas gar nicht da. Jetzt sind sie natürlich kein Politiker, sondern Polizeibeamter und können sich da wahrscheinlich auch politisch nicht äußern. Aber aus Sicht der Polizei müsste Politik vielleicht mal über sowas nachdenken oder ist das vergebene Liebesmüh?
Ja gut, also alles, was natürlich dazu beiträgt, schwere Auswirkungen bei Unfällen zu verhindern, ist natürlich durch uns zu begrüßen. Wir sehen im Fahrradbereich, was auch immer in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer das Thema gewesen ist, Stichwort Helmpflicht, eine deutliche und nachweisbaren Rückgang von Auswirkungen von Verkehrsunfällen, die dann durch den Helm dann verhindert werden können, weil es halt einen gewissen Schutz bietet. Ich möchte da gar nicht irgendwelche Forderungen anstellen, sondern wir werden uns in unserem Fokus auf Leichtmobilität auf die Sachen beschränken, die wir auch beeinflussen können. Aber auch hier werde ich Ihnen nichts Neues sagen, sondern die Sachen, die fürs Fahrrad gelten, gelten natürlich auch für E-Scooter, ne? Wo wir nur sagen können, fahrt bitte, wenn ihr E-Scooter fahrt, benutzt kein Handy oder trinkt natürlich keinen Alkohol, weil auch das ist sicherlich, trägt dazu bei, dass sich dann in einem Verkehrsunfall das negativ auswirkt, wenn man nicht mehr alle Reflexe hat, die man sonst im nüchternen Bereich hat. Aber auch die Nutzung, das ist also auch die Nutzung ab 14 Jahren, das ist etwas, wo man sagen kann, die gibt es ja auch nicht ohne Grund, ne? Weil man erst, ich sag mal, ab einem gewissen Alter die Reife besitzt, um an einem komplexen Verkehr teilzunehmen. Und alles, was da drunter ist, muss man auch ganz klar sagen, auch so verlockend es ist für viele, ist es halt noch nicht erlaubt, mit dem E-Scooter zu fahren und vor allen Dingen auch nicht zu zweit. Die E-Scooter sind für die Nutzung mit zwei Personen nicht gebaut und sind dafür nicht ausgelegt. Und wenn E-Scooter dann zu zweit benutzt werden, dann führt auch das dazu, dass man das Bremsverhalten, die Geschwindigkeit auch nicht mehr richtig einschätzen kann, als wenn man alleine unterwegs ist. Und das führt dann in der Regel mit Unerfahrenheit im Verkehr dann auch häufig dazu, dass man, wenn man mit zwei Leuten auf solchen Fahrzeugen unterwegs ist, dass es dann auch zu schweren Unfällen kommt. Und da werden wir einen Fokus drauf legen. Die Helmpflicht ist wünschenswert, ja, aber da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf.
Wenn man jetzt nochmal sich die Gesamtzahlen zu Gemüte führt, wir wollen ja auch nicht zu negativ sein, sieht man ja, dass die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle von 2500 auf 2400 gesunken ist. Wir sehen auch weniger Unfälle mit Personenschäden. Würden Sie sagen, das ist ein Trend oder das hat mit Maßnahmen zu tun oder ist das einfach nur eine statistische Zufallssache in Castrop-Rauxel? Können Sie das einschätzen?
Ja, also sicherlich kann ich nicht sagen, dass der Rückgang der Verkehrsunfälle jetzt hundertprozentig auf unsere Maßnahmen zurückzuführen ist, weil ja immer ein Unfall, ich sag mal, etwas mit Zufall zu tun hat und da natürlich auch dann statistisch ein gewisser Zufallsfaktor oder eine Variable mit einberechnet werden muss. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir in Recklinghausen intensiv im Bereich Verkehrsunfallprävention arbeiten. Also wir arbeiten auch mit Kindern zusammen. Wir gehen in die Grundschulen. Wir bereiten ein neues Konzept vor für dieses und nächstes Jahr, wo wir nochmal das Puppenspiel nochmal aufleben lassen wollen. Also auch hier machen wir und bereiten wir neue Sachen vor, um die Zielgruppen zu erreichen. Gerade für Senioren und Seniorinnen sind wir auch mit Pedelecs-Trainings unterwegs. Die werden sehr gut angenommen. Wir betreiben Rollatoren-Trainings mit den Senioren. Also auch da sind meine Kolleginnen und Kollegen mit Herzblut dabei und die werden sehr gut angenommen. Und deswegen würde ich dann schon sagen, dass sich unsere Arbeit gerade im Bereich Prävention und auf den gefährdeten oder vulnerablen Gruppen im Straßenverkehr auch positiv auswirkt.
Das sagt Thomas Franter und der ist von der Polizeidirektion der Chef quasi der Kreispolizeibehörde Recklinghausen. Ich sage Ihnen lieben Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Ich glaube, ihr spürt es auch, die Freibadsaison ist bald vor der Tür und da trifft es sich ganz gut, dass meine Kollegin Ronny von Wangenheim über das Parkbad Süd geschrieben hat. Das wird ja 2026 100 Jahre alt. Eröffnet wurde es am 13. September 1926. 1992 endete dann der Freibadbetrieb und heute ist das denkmalgeschützte Areal eine Kultur- und Veranstaltungslocation. Für das große Jubiläumsjahr suchen wir viele Erinnerungen, Fotos und Geschichten und meine Kollegin Ronny hat mit Ralf Pawlak gesprochen. Der hat sich an früher erinnert und uns davon erzählt. Von 20 Pfennig Eintritt, von vollem Becken ab Mittag, Pommes nach dem Schwimmen und an seinen Freischwimmerausweis von 1966. Wer also in Erinnerung schwelgen möchte, der sollte sich unbedingt diesen Text angucken und dann langsam, aber sicher selbst in die Freibad-Saison starten. Wir freuen uns alle zusammen drauf. Das war der Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann schreibt uns doch gerne einfach mal. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.